Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 9. September 2024. Willkommen zum 37. Mikrogespräch. Wir wollen uns heute über den Markt unterhalten und dazu habe ich den Marc Dittli. Ich grüße dich.
Hallo Marco.
Marc, wer bist du und was machst du?
Ich bin Marc Dittli, ich bin Wirtschafts- und Finanzjournalist in Zürich. Ich habe themarket.ch bzw. themarket.de gegründet und leite das. Es ist eine Online-Publikation, die sich um Wirtschafts- und Finanzmarktthemen kümmert.
Wir haben bei den Mikroökonomen in unserer 300. Folge bereits über das Thema Carry Trades und den kleinen Crash in Japan gesprochen und ihn erklärt. Das wollte ich eigentlich mit Marc machen, aber der Marc, der war in Japan und hatte andere Dinge zu tun.
Ich war genau dann in Japan, ja, stimmt, aber im Urlaub.
Wie war der Urlaub?
Der war sehr schön, sehr heiß, aber wunderschön.
Wunderbar, so und dann haben wir gesagt, wir sprechen dann hinterher nochmal, weil im Grunde ist das eigentlich viel spannender als das, was damals passiert ist. Und ich glaube, wir können das jetzt auch mal voraussetzen, was Carry Trades sind und was da passiert ist. Wenn nicht, bitte Folge 300 hören. Wir verlinken die auch in den Shownotes, weil danach sind ja die Börsen erstmal im Grunde, ja, haben die ein Rebound hingelegt, sind nach oben geschossen und man hatte dann so den Eindruck, alles ist wieder gut und jetzt so Anfang September könnte man schon wieder meinen, alles ist wieder schlecht. Also ein Auf und Ab der Gefühle. Vielleicht mal so rum, Marc, wie ist denn die aktuelle Lage und vielleicht fangen wir da mal in den USA an. Woran hängt es denn aktuell?
Also du hast natürlich völlig recht. Die USA, das ist der Leitmarkt und was dort geschieht, das strahlt in die ganze Welt ab. Ich denke, die wichtigste Entwicklung, die wir in den letzten paar Monaten gesehen haben, ist, so bis ungefähr in den Mai hinein war für die Märkte Bad News im Sinne von Konjunkturdaten. Bad News war Good News. Was meine ich damit? Konjunkturdaten, die schwächer ausgefallen sind als erwartet, wurden positiv aufgenommen, denn das bedeutete, dass die US-Notenbank schon bald oder quasi früher den Kampf gegen die Inflation für gewonnen erklären könnte und dass dann eben schon bald erste Zinssenkungen in Reichweite kommen. Und jetzt hat sich das aber ziemlich schlagartig geändert. Tatsächlich, das Thema Inflation ist nicht mehr hoch auf der Agenda für die US-Notenbank. Aber jetzt ist es eben plötzlich so, dass die Konjunkturdaten etwas zu schlecht ausfallen und dass sich die Märkte plötzlich Sorgen machen, dass der Abschwung eben doch zu hart ausfallen könnte und dass vielleicht sogar eine Rezession im kommenden Jahr drohen könnte. Und das sorgt momentan an den Märkten für große Verunsicherung.
Ich glaube, wir haben das letzten Freitag gesehen. Also wir nehmen ja heute am 9. September auf. Letzten Freitag kamen Daten, Arbeitsmarktdaten am 6.9., die im Grunde kann man sagen, die aus einer Zinssenkungssicht, wenn man sagt, die Konjunktur ist schwach, wir müssen die Zinsen jetzt unbedingt schnell senken, die war jetzt positiv, während dann doch am Ende die Märkte abverkauft wurden, mehr so unter dem Banner, naja, die Konjunktur ist jetzt so schlecht, wir haben Angst und da gibt es ja zwei Begriffe. Ne? Da gibt es einmal diese sanfte Landung, also dass nach der Zinserhöhungsphase nun die Zinssenkungsphase kommt und die Wirtschaft dann auch so ganz sanft und nicht in einer Rezession landet in dieser Phase. Und dann gibt es dieses sogenannte Goldilocks-Szenario. Als zweiten Begriff, das haben wir auch in Folge 300 kurz erklärt, die Annahme, dass man jetzt quasi in der besten aller Welten aus den verschiedenen Faktoren ist. Dieses Zinsen sind optimal, die Wirtschaft wächst, aber nicht zu stark. Ne? Also so, dass alles irgendwie super ist. Und jetzt hat man dann quasi diese schlechten Daten und dann steht immer alles in Frage von diesen Annahmen. Ne? So kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Vielleicht, was man sagen muss, historisch betrachtet sind perfekte, sanfte Landungen extrem selten. Die historische Erfahrung zeigt relativ klar, dass Zinserhöhungszyklen in den meisten Fällen eben in einem harten Abschwung, in einer Rezession enden. Seit den frühen 60er Jahren gab es in den USA 11 Zinserhöhungszyklen und 8 davon endeten in einer Rezession. Und in nur 3 aller Fälle kam es zu einer sanften Landung. Und das hängt eben damit zusammen, dass die US-Notenbank tendenziell immer etwas zu spät dran ist, wenn es darum geht, das Ruder in die andere Richtung zu drehen. Aber momentan ist das noch. Momentan sind wir wieder in dieser Situation. Die Märkte fragen sich, gelingt die sanfte Landung oder fällt der Abschwung eben doch etwas härter aus? Und das ist das, was die Märkte momentan verunsichert.
Also Sie haben es ja auch schon vorweggenommen, dass es eine sanfte Landung geben wird, ne?
Ja, im Prinzip die allgemeine Erwartung bis vor kurzem war, und man kann sagen, die ist immer noch, dass es eine sanfte Landung geben wird. Der amerikanische Aktienmarkt ist hoch bewertet, Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 20. Ich würde sagen, der Markt ist priced for perfection. Er erwartet, dass eine perfekte sanfte Landung gelingt, also keine Rezession, kein Rückgang der Unternehmensgewinne. Aber sobald da jetzt etwas Zweifel aufkommen, und deshalb ist es eben, oder man sieht so ein bisschen, der Markt, der tastet sich von Konjunkturbericht zu Konjunkturbericht, Arbeitsmarktdaten, Einkaufsmanager-Indizes und so weiter. Und wenn die nur marginal schlechter ausfallen als erwartet, dann reagiert der Markt eben bereits gereizt, beziehungsweise dann haben wir auch letzte Woche gesehen, im Prinzip eine marginal schlechtere Datenlage am Arbeitsmarkt am letzten Freitag. Und das reichte bereits, um abermals eine Verkaufswelle auszulösen.
Und es liegt ja nicht nur an den USA, würde ich mal behaupten, ne? Wenn wir auf die Konjunktur gucken. Also wir sehen ja, dass China, das ja immer als Motor der Weltwirtschaft in den letzten Jahren galt, zumindest mal schwächelt. Also sie werden höchstwahrscheinlich ihr Ziel 5% Wachstum in diesem Jahr, was schon leidlich schlecht ist, nicht erreichen. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass sie die Weltmärkte mit gedumpten, also viel zu billigen Waren fluten, was dann aber auch die Wirtschaften in diesen anderen Ländern, sei es Südostasien, sei es Europa, sei es Lateinamerika oder auch die USA, ne, was da durchaus Schäden anrichtet für die Unternehmen und dadurch auch die Wirtschaften belastet.
Ich würde es noch etwas deutlicher ausdrücken. Du sagst, China schwächelt. Die Wirtschaftslage in China ist eine absolute Katastrophe. Im Prinzip, das ist nicht in den offiziellen Daten, aber faktisch ist China in einer Rezession. Und sie sind ja in einer deflationären Rezession drin. Mhm. Das Einzige, was in China konjunkturell noch läuft, ist, wie du sagst, der Export. Man flutet, also man versucht, die eigene Überproduktion in den Rest der Welt zu dumpen. Aber Chinas Konjunktur als zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und die chinesische Führung hat das in meinen Augen noch nicht so richtig begriffen, beziehungsweise hat, aus welchen Gründen auch immer, beschlossen, dass es diesmal keine Konjunktur oder keine groß angelegten konjunkturstützenden Maßnahmen braucht. Aber das ist eine ganz, ganz ausgeprägte Schwächequelle für die Weltwirtschaft momentan.
Ja, wir haben ja dazu die These entwickelt hier bei uns im Podcast, dass einerseits die Chinesen auch abwarten, was jetzt bei den Wahlen passiert, weil sie sich da ja auch vielleicht einer intensiveren Situation mit den USA gegenüber sehen könnten und dann vielleicht ganz anders reagieren müssten, als es jetzt tun würden. Und gleichzeitig aber auch die Situation nutzen, dass man viele kleine Maßnahmen macht, die für sich gesehen erstmal nichts bringen. Aber mit denen kann man dann schon mal testen, was man dann vielleicht in Skalierung ausrollt, wenn man sich etwas sicherer fühlt. Und dann kommt natürlich das Dritte hinzu, dass man will ja diese Blase im Immobilienmarkt auch irgendwie abbauen. Und das geht am Ende immer nur über Kontraktion.
Ja, absolut. Das ist durchaus möglich, diese These, dass sie abwarten bis nach den US-Wahlen. Aber trotzdem, Chinas Wirtschaft momentan ist in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Mhm. Und das ist für die Weltwirtschaft nicht gut.
Vor allen Dingen hat das ja sehr nachhaltige Auswirkungen, ne? Weil jetzt werden ja überall Zölle hochgefahren. Also selbst Länder, die, ich sage immer, physischen Kontakt zu China haben, da in Südostasien fahren die Zölle hoch. Das ist vielleicht nicht so hoch, wie es sein müsste, aber auch die müssen sich irgendwie gegen diese chinesischen Dumpingwaren schützen.
Mhm. Ja, absolut.
Das wird ja im Regelfall, ne, also so kennen wir ja Politik, dann nicht unbedingt sofort wieder zurückgefahren, diese Zölle, wenn es besser wird.
Ja, ich glaube, du sprichst einen extrem wichtigen Punkt an. China versucht sich ja quasi als Führungsmacht des sogenannten globalen Südens zu positionieren und hat auch Ganz klar, die Strategie eben in diesen sogenannten globalen Süden zu exportieren, während die Zollschranken in den USA bereits weit oben sind und auch in Europa erhöht werden. Aber es sind eben genau, Indonesien hat Importzölle verhängt auf chinesische Güter, Brasilien hat Importzölle verhängt, die Türkei. Das sind eben Zeichen, dass wir es da wirklich mit einem globalen Thema zu tun haben. Relativ simpel gesagt, der Rest der Welt ist nicht gewillt, diese enorme Überproduktion aus China zu absorbieren. Und das sieht man eben daran, dass überall Importschranken aufgezogen werden.
Das heißt, wenn die USA es nicht schafft, um darauf wieder zurückzukommen, den Dreh richtig hinzubekommen, dann haben wir ja in der Weltwirtschaft ein größeres Problem, weil dann fehlt jeglicher Impuls.
Ja, durchaus. Ich würde mal so sagen, wenn wir die Welt heute betrachten, USA ist in einer sehr, sehr kritischen Phase, gerade jetzt. Ich meine, wenn wir kurz zurückblicken, in den letzten 2 Jahren gab es immer wieder die Befürchtung, dass die US-Wirtschaft abgleiten könnte in eine Rezession hinein. Und es hat sich jedes Mal in den letzten 2 Jahren als falsch erwiesen. Also im Herbst 2022, vor 2 Jahren, war das allgemein erwartete Szenario, dass den USA im 23 eine Rezession droht. Und genau das Gleiche war dann vor einem Jahr nochmals. Bislang hat sich diese Befürchtung als nicht korrekt erwiesen. Die amerikanische Wirtschaft hat sich viel stärker gehalten, als viele Ökonomen erwartet hatten. Es gibt diverse Gründe dafür. Ich denke, der wichtigste Grund war, dass eben immer noch enorm viel Stimulus, fiskalpolitischer Stimulus im System drinsteckte und dieser Stimulus die amerikanische Wirtschaft noch ganz lang weiter angetrieben hat. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen an diesem Punkt, die Märkte beginnen sich zu fürchten, dass es eben jetzt doch zu einer etwas härteren Landung kommen könnte. Sagen wir es mal so, bleiben wir für die USA mal ergebnisoffen. Es besteht eine Gefahr einer harten Landung, mit harter Landung meine ich Rezession, in den nächsten 12 Monaten. Es ist aber aus heutiger Sicht auch immer noch durchaus möglich, dass die sanfte Landung gelingt. Eine gewisse Abkühlung, die ist da, ganz klar. Die wollte man ja auch. Man musste diesen inflationären Druck aus dem System rausbringen. Aber bleiben wir da mal noch offen. Sagen wir 50-50, Rezession oder sanfte Landung. Mhm. Dann kommen wir zu China. China wirklich ganz, ganz schlecht. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen mit vielen Spezialisten gesprochen, die in China leben, die China beobachten. Das ist eigentlich unisono. Was wir in China haben, ist mehr und mehr ein Vertrauensproblem. Die Leute, man sieht das ja auch am inländischen Konsum, die Leute sparen, sie verlieren allmählich das Vertrauen in ihre eigene Wirtschaft. Natürlich, da hängt die Korrektur des Immobilienmarktes, spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und du hast vorhin ja gesagt, die politische Führung möchte eigentlich diese Blase entleeren, also sie möchte bewusst Luft ablassen aus dieser Blase. Das Problem ist aber gleichzeitig ganz, ganz viele Leute. Der chinesische Mittelstand hat ja in den letzten Jahren eigentlich einen Großteil seines Vermögens in Immobilien angelegt. Und wenn sie diese Immobilien an Wert verlieren, dann schlägt das auf das Vertrauen, auf die Confidence. Vielleicht, wenn man etwas Positives sagen möchte zur Konjunkturlage in China momentan, ist es, dass wir möglicherweise an einem, ich sage jetzt mal, an einem Punkt des maximalen Pessimismus angekommen sind. Also es gibt kaum mehr Ökonomen, die China sehr, sehr eng betrachten, die noch in irgendeiner Weise positiv eingestellt sind. Also ich sage jetzt mal so, die schlechte konjunkturelle Lage in China ist an den Märkten eingepreist. Und das bedeutet dann jeweils, dass es nur marginale positive Überraschungen braucht, um da wieder etwas mehr Vertrauen zu kriegen. Also das Punkt 2, China am Boden, vielleicht irgendwann mal nach den Wahlen in den USA etwas beherztere konjunkturstützende Maßnahmen von der Regierung. Und dann haben wir noch Europa. Mhm. Europa mit Deutschland als wichtigster Volkswirtschaft ist natürlich in einem quasi rezessiven Zustand seit 18 Monaten, also eigentlich das ganze letzte Jahr quasi nicht offiziell Rezession, aber man schleicht da irgendwie um den Nullpunkt herum. Und natürlich gerade für Deutschland ist die Konjunkturschwäche Chinas ein großes Problem. Deutschlands Wirtschaft, Deutschlands Exportwirtschaft hat natürlich stark auch davon gelebt, dass man einen großen Absatzmarkt in China hatte. Und das sind so quasi die 3 großen Blöcke. USA, habe ich vorhin erwähnt, China am Boden, Europa schlingert auch so irgendwie um die Nulllinie herum. Und das ist eigentlich das Konjunkturbild weltweit, das wir haben. Jetzt, wenn die USA wirklich in eine Rezession abrutschen sollten, dann ist eigentlich der Motor, der uns in den letzten 2 Jahren noch quasi in der Luft gehalten hat, der wäre dann auch weg. Das wäre natürlich nicht gut. Es gibt ein paar ganz wenige echte Lichtblicke in der Weltwirtschaft. Indien ist einer davon. Indien ist in einem sehr starken Zustand, die Wirtschaft boomt. Aber man muss auch feststellen, Indien ist natürlich es ist ein großes Land, das bevölkerungsreichste Land, aber es ist eine kleine Volkswirtschaft.
Mhm.
Indien ist noch 6-mal kleiner als China. Das heißt, der Boom in Indien, der reicht natürlich nicht als Konjunkturmotor für den Rest der Welt.
Wenn wir nochmal kurz auf Europa kommen, bevor wir vielleicht nochmal einen Blick auf Indien werfen. Europa, du hast ja schon gesagt, ne, Deutschland, größte Volkswirtschaft in Europa, ist da natürlich auch maßgeblich dann mitverantwortlich. Und auch in Deutschland drückt man sich ja komplett davor, irgendwas zu investieren. Im Gegenteil, da ist man dann mit der Schuldenbremse dann dabei, sich selber noch zu strangulieren, mit vielen Nebeneffekten bis hin zum Ukraine-Krieg. Das heißt, da ist ja im Grunde auch nichts zu erwarten. Aber auch da sagt man, wie bei China, naja, vielleicht dann, wenn die CDU dran ist, wird sie dann doch mal an diese Schuldenbremse rangehen und sich etwas mehr Spielraum verschaffen. Bloß da reden wir ja dann auch aus heutiger Sicht drüber. In einem Jahr ist Wahl und so eine Reform machst du ja nicht mal eben in einem Monat. Also das heißt, da muss man auch davon ausgehen, dass sich dann Deutschland im Grunde erst in 2 Jahren wieder wird verbessern werden können, was die Stützung durch den Staat betrifft, während die Wirtschaft halt komplett an China dranhängt. Aber auch da verändert sich ja strukturell für die deutsche Wirtschaft gerade sehr viel. Ne? Also man sieht das an den Autos, da sind die völlig hinterher in China, was Elektroautos betrifft, weil sie nicht mal auf die Idee gekommen sind, Kleinwagen in irgendeiner Form auf den Markt bringen zu wollen in naher Zukunft. Da reden wir also auch über 4 Jahre, 5 Jahre, wo man dann vielleicht wettbewerbsfähig ist wieder. Das wird tiefe Spuren hinterlassen. Also da kann man ja im Grunde davon ausgehen, dass in den nächsten 2 Jahren erstmal nicht viel läuft, sondern sehr viel zerstört wird und es auch dann erst dieses Stimmungstief geben wird.
Ja, ich bin grundsätzlich einverstanden. Natürlich, es ist so ein bisschen einfach, immer auf Europa beziehungsweise auf Deutschland einzudreschen momentan, ist ja wirklich so ein bisschen die allgemeine Misere zu spüren. Mhm. Aber ich habe persönlich schon seit Jahren die Erwartung aufgegeben, dass aus Europa heraus irgendwelche positive Wachstumsimpulse in konjunktureller Sicht kommen. Europa ist seit mehreren Jahren, Europas Wirtschaft hängt am globalen Konjunkturzyklus. Wenn der globale Konjunkturzyklus brummt und dazu braucht es die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, dann läuft es auch in Europa. Wenn der globale Konjunkturzyklus im Abschwung steht, siehe jetzt China am Boden, USA so ein bisschen in der Schwebe, dann hat auch Europa ein Problem. Europa ist nicht fähig, aus sich selbst heraus positive Wachstumsimpulse zu geben. Und Deutschland ist da natürlich ganz klar mittendrin. Ein Deutschland hat sich selbst auf die Schultern geklopft vor 10 Jahren während der Euro-Krise, wie unglaublich wettbewerbsfähig man ist und so weiter. Und es stellt sich halt eben schon raus, ein großer Teil dieses Businessmodells basierte darauf, dass man günstiges Gas aus Russland hat und einen großen Absatzmarkt in China. Wenn diese beiden Faktoren wegfallen, dann steckt man plötzlich in der Misere.
Naja, gut, dann könnte man ja sagen, wir haben diese Transformation, ne? Also wo viel umgebaut werden muss, wo dann auch Energie vielleicht billiger werden könnte, wenn man da mal durch ist durch dieses Nadelöhr. Also bloß auch da hakt es ja. Ne? Also ich würde den fehlenden Impuls, klar, ne? Also durch das Exportgeschäftsmodell ist man da auch bei den anderen, hängt man dran, aber man verpasst ja auch völlig diese eigenen Impulse zu setzen.
Absolut, ja. Ich meine, du hast vorhin die Schuldenbremse angesprochen. Ich nehme ihn nicht an. Ich meine, wir könnten 3 Podcasts zum Thema Schuldenbremse füllen. Was aus meiner Sicht viel zu oft vergessen geht oder untergeht, ist, dass man wirklich unterscheiden sollte bei den staatlichen Ausgaben zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen. Investitionen in kritische Infrastruktur, Investitionen in Transportinfrastruktur und. Und da hat man natürlich quasi in dieser, wir erinnern uns an die schwarze Null und wie stolz man auf die schwarze Null war und so weiter. Aber ich meine, man muss ganz klar feststellen, man hat Investitionen in die eigene kritische Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem.
So, und jetzt haben alle ein Problem, haben wir gerade festgestellt. Ne? Also alle stehen mit potenziellen Problemen da in den USA oder Europa und China mit sehr aktiven Problemen. Und gehen wir mal davon aus, so wie es jetzt ist, bleibt's. Ne? USA wächst ein bisschen, die anderen beiden berappeln sich nicht. Dann würde man ja irgendwie sich auf die Suche begeben nach einem externen Impuls, nennen wir es mal so. Könnte der dann Indien sein oder ist Indien nicht viel zu klein dafür?
Indien ist viel zu klein. Indien ist zu klein, um wirklich einen externen Impuls zu schaffen. Die Story von Indien ist etwas für die 30er Jahre, also für das nächste Jahrzehnt. Das ist momentan deutlich zu klein. Auch wenn Indien wirklich mit der laufenden Wachstumsrate weiter wächst und China weiter stagniert, wird China in 5 Jahren oder beziehungsweise Ende dieses Jahrzehnts immer noch deutlich größer sein als Indien. Das können wir vergessen, das reicht nicht als Konjunkturimpuls. In meinen Augen, was Themen sind, und da spreche ich jetzt weniger von Geografien, sondern wirklich von Themen. Themen, die gut laufen, weltweit, ist alles, was mit dem Thema Elektrifizierung der Weltwirtschaft zu tun hat. Man sieht das auch so ein bisschen als Unternehmen und Branchen, die an diesem Thema hängen, denen läuft es gut. Also quasi, ich mag den
Begriff. Ich würde gerade sagen, außer bei Siemens.
Ja, genau. Siemens hat so ein bisschen seine eigenen, wirklich hausgemachte Probleme, aber die Konkurrenten von Siemens, dann schau dir mal eine Schneider Electric in Frankreich an oder auch eine ABB in der Schweiz. Deren Aktienkurse sind nicht mehr ganz auf Höchststand, aber nahe dran. Das heißt, wirklich die Unternehmen, die mit dem Thema Elektrifizierung in Verbindung stehen, denen läuft es gut. Und das sind so, ich glaube, man muss eher so ein bisschen nach diesen Themen schauen und weniger geografisch auf der Welt, welches Land oder welche Region könnte die Funktion der Konjunkturlokomotive übernehmen.
Wir sollten an der Stelle vielleicht mal kurz, weil wir sind ja Deutschland, ne? Deutschland muss man ja darauf hinweisen, auch wenn wir nicht aus Deutschland senden, dass wir hier natürlich keine Anlageberatung machen. Also wenn ein Unternehmensname fallen sollte in Zusammenhang mit einer Entwicklung, dann ist das nur zur Veranschaulichung.
Genau.
Ihr solltet da natürlich selber drüber nachdenken, was ist interessant, was ist wichtig in der Zukunft. Also null Anlageberatung oder Empfehlungen von unserer Seite.
Absolut, ja.
Ja, was haben wir denn da noch? Also Elektrifizierung ist klar, Rüstung ist klar. Das ist ein Thema, das es nicht mehr loslassen wird in den nächsten Jahren, egal wie das in der Ukraine weitergeht. Was noch?
Genau, Elektrifizierung ist ein Riesenthema. Und natürlich, also ich möchte hier nochmals kurz 2, 3 Worte darüber verlieren. Das ist ja nicht jetzt heute neu. Das ist, ich meine, seit in den letzten 2 Jahren war das laufend ein Thema. Das wird manchmal dann etwas überdeckt von jetzt eben gerade konjunkturelle Schwäche in China und so weiter. Aber das läuft. Elektrifizierung ist ein Megathema. Und mit Elektrifizierung meine ich, Strom ist die Leitenergie der Welt geworden. Wir sind in einem Prozess drin, wo mehr und mehr man versucht, fossile Energiequellen zu ersetzen durch Elektrizität. Jetzt natürlich, Elektrizität ist eine Sekundärenergie, die kann auch über fossile Energien gewonnen werden, aber das ganze Thema der Elektrifizierung der Weltwirtschaft, das wird uns über Jahre begleiten und ist ein riesengroßes Thema. Das zweite große mehrjährige strukturelle Thema, das ich sehe, ist die Neuordnung der Lieferketten und der Produktionskapazitäten. Das ist kein linearer Prozess, der sich schön quasi Woche für Woche fortsetzt, aber er ist dran. Das heißt, es werden Produktionskapazitäten und Lieferketten aus China in Länder wie Vietnam, in Länder wie Indonesien, in Länder wie Mexiko und so weiter verschoben. Das sind so Stichworte wie Nearshoring, Homeshoring, Friendshoring, wie auch immer man es nennen möchte. Aber das bedeutet natürlich Infrastrukturinvestitionen in diesen Ländern. Es werden harte Assets gebaut, es werden Fabriken gebaut und so. Und das ist auch ein Thema, das uns über Jahre begleiten wird.
Also dann haben wir jetzt mal 3 Felder, die wichtig sind. Du hast jetzt natürlich 1 noch unterschlagen. Das liegt sicherlich auch an den hohen Bewertungen dieser Branche. Das ist die künstliche Intelligenz, die man so ein bisschen schwer greifen kann, die sich aber in viele wirtschaftende Unternehmen reinfressen wird. Also die einfach nicht, vielleicht nicht die komplette Grundlage, die aber einfach im Arbeitsalltag mega präsent sein wird, die man immer wieder in verschiedenen Formen nutzen wird. Sei das so ganz simpel, dass man irgendwo in einer Konferenz was quatscht und dann automatisiert gleich der nächste Termin dann eingetragen wird, weil man mal kurz drüber geredet hat. Oder in der Medizintechnik, wo dann Unternehmen ganz aktiv künstliche Intelligenz nutzen, um besser diverse Stoffe finden zu können und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist so umfassend, dass man es eigentlich im Grunde gar nicht so richtig greifen kann, weswegen sich, Marc, korrigier mich, gerade alle hauptsächlich auf so die vermeintlichen Hauptanbieter bei dem Ganzen konzentrieren. Da spielt Elektrifizierung auch eine sehr starke Rolle wieder, ne? Serveranbieter und dann natürlich die Softwareanbieter.
Absolut, ja. Das ist ein mehrjähriger, ist auch ein struktureller Trend. Er ist insofern vielschichtig, dass die meisten Anwendungen mit KI, die zielen ja heute darauf, die Produktivität zu steigern. Also ich meine, die meisten Anwendungen mit KI, die zielen heute darauf, Kosten zu senken und Prozesse effizienter zu machen und die Produktivität zu steigern. Das ist nicht ganz einfach, das rein ökonomisch betrachtet dann zu messen. Das dürfte auch eine ganze Weile dauern, bis man das dann auch wirklich sieht in den Daten. Aber es ist ganz klar ein Riesenthema. Momentan ist ja der größte Konjunkturimpuls, der aus dem Thema KI kommt, ist, dass diese sogenannten Hyperscalers, also Amazon, Google, Microsoft, Meta, Facebook und so weiter, die bauen ja Rechenzentren ohne Ende momentan auf der ganzen Welt. Man baut Kapazität, wirklich harte Kapazität, um dann bereit zu sein, um diese großen KI-Anwendungen auch quasi laufen zu lassen. Momentan ist das ein positiver Wirtschaftsfaktor, ganz klar. Es könnte aber sein, beziehungsweise ich würde die These aufstellen, dass die Gefahr besteht, dass wir zuerst jetzt einmal einen Überinvestitionszyklus sehen werden. Also dass man eigentlich im Prinzip zu viel Rechenzentrenkapazität aufgestellt hat. Das wäre so ein bisschen vergleichbar mit Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, als unglaublich viel Breitband-Internetkapazität in den Boden, also quasi die ganzen Glasfasernetze in den Boden gelegt wurden.
Nicht in Deutschland.
Nicht in Deutschland, ja genau. Aber auf weltweiter Basis. Und da gab es ja mal so eine Phase, wo man eigentlich merkte, wir haben eigentlich viel zu viel Glasfaserkapazität in den Boden gelegt. Das braucht niemand. Natürlich, das ist eine ungenaue Parallele. Aber ich sage nur, es könnte sein, dass wir jetzt vielleicht in den nächsten zwei Jahren eher mal noch so eine Ernüchterungsphase sehen, wo eben noch nicht so ganz die riesengroßen Anwendungen mit KI die Welt revolutionieren und dass dann vielleicht dieser ganze Bau von Rechenzentren vielleicht eher mal wieder etwas zurückgefahren werden. Und das würden dann natürlich auch so die ganzen Chip-Hersteller zu spüren kriegen.
Ja.
Aber du hast völlig recht, in ganz vielen Anwendungen, sei es in der Industrie oder auch in der Pharma- und Biotech-Industrie, da wird ganz, ganz viel möglich sein mit Anwendungen von KI, dass man zum Beispiel jetzt in der Pharma- und Biotech-Industrie, dass man viel schneller und viel mehr mögliche Produktkandidaten identifizieren und testen kann. Das könnte so mit Blick auf die nächsten Jahre ein wirklich großes Thema werden.
Ja, wird dir da komplett recht geben, ne? Also da wird dann ab einem gewissen Punkt das Rechenzentrum mal nicht sofort mit den neuesten Chips komplett umgemodelt, sondern das lässt man dann halt auch mal ein Jahr stehen oder zwei. Ich glaube schon, dass diese Phase dann irgendwann geben wird, ist aber tatsächlich auf so einer Zeitschiene unglaublich schwer einzuschätzen, wann da die Ermüdung und die Ernüchterung sich durchsetzt. Ne?
Genau.
Deswegen gucken ja auch immer alle so manisch auf diese Zahlen von Nvidia.
Ja, genau.
Ob es da so die ersten Indikatoren gibt. Und auch wenn die letzten Zahlen vom Ausblick her auch wieder eher so, da könnte man auch schon wieder vermuten, aber es war produktionsseitig ein Problem. Ne? Mhm. Also bei der Nachfrage sehen wir da bisher, zumindest über Nvidia betrachtet, noch keine Ermüdung.
Ja, das stimmt. Das, ich meine, die Ermüdung, die man sieht, ist am Aktienmarkt.
Mhm.
Da sieht man sehr schön momentan, wie so eine gewisse Präferenzverschiebung oder eine Man spricht von einer Sektorrotation, die sich da abspielt. Bis Ende Juni ungefähr dieses Jahres war die Halbleiterbranche das stärkste Segment an den Märkten. Die Aktien, die mit der Halbleiterindustrie in Verbindung standen, waren, was die relative Stärke betrifft, Nummer eins. Und das hat sich jetzt ziemlich deutlich geändert. Und da komme ich kurz zurück auf diesen Einbruch, auf diesen Japan-Carry-Trade-Einbruch in der ersten Augustwoche. Da sind ja die ganzen, also im Prinzip die Märkte auf breiter Front haben da eingebüßt, aber auch die Semiconductor, also die Halbleiterwerte, haben ziemlich deutlich verloren. Dann haben sie etwa 2 Wochen lang eine starke Rallye hingelegt, aber seither bröckeln sie wieder weg. Und man sieht so ein bisschen, der Markt nimmt vielleicht eine etwas realistischere Einschätzung der Zukunft vorweg und dass diese ganzen Halbleiteraktien, und das ist nicht nur Nvidia, das ist so das ganze Ökosystem rund um die Halbleiterindustrie, also auch, um Namen zu nennen, auch eine ASML in den Niederlanden und so weiter. Die sind jetzt seit einigen Wochen an den Märkten schwach. Und da sieht man so ein bisschen, der Markt ist in einem Prozess drin, dass er das ganze Thema KI etwas weniger heiß kocht und ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Wobei gerade bei ASML könnte man ja auch sagen, da gibt es auch noch diverse Chip-Sanktionen, die jetzt immer weiter durchgesetzt werden, worunter das Unternehmen dann sicherlich auch leiden wird und so weiter. Also da gibt es ja auch noch wieder Sonderfaktoren, die da mit reinspielen. Also das auch nochmal als Hinweis darauf, dass die Gründe auch immer recht divers sind, warum etwas ist, wie es ist. Ne?
Absolut, ja.
Das heißt also, du bist jetzt für die Konjunktur in den nächsten 1-2 Jahren eigentlich gar nicht so positiv gestimmt, wenn man es weltweit betrachtet, sondern sagst, das wird einzelne Branchen geben, die war der Entwicklung einfach sehr positiv laufen werden und alles andere wird sich sehr schwer tun.
Ja und nein. Sagen wir es mal so, es besteht die Möglichkeit einer perfekten sanften Landung in den USA. Die besteht, die können wir nicht ausschließen. Ist historisch betrachtet selten, aber es ist möglich. Zum Beispiel 1994, 1995 hatten wir einen Zyklus, wo die US-Notenbank die Zinsen erhöht hat. Es kam dann aber nicht zu einer Rezession und das ebnete quasi den Boden für einen mehrjährigen Boom. Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Man muss dieses Szenario auch quasi noch sehen. Also eine perfekte sanfte Landung in den USA, nochmals, perfekte sanfte Landung bedeutet keine Rezession, kein Rückgang der Unternehmensgewinne auf aggregierter Basis. Und dann hätten wir in diesem Fall natürlich die potenzielle Aussicht, dass egal wer Präsident wird in den USA in etwas weniger als 2 Monaten, beide, sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris, haben ja im Prinzip ein Programm, das fiskalpolitisch weiter Vollgas vorsieht. Also fiskalpolitisch wird in den USA weiter Stimulus geschüttet werden und auch das könnte dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft sich nicht so schlecht entwickelt. Bleiben wir da mal noch offen. Die zweite Möglichkeit für eine konjunkturell echt positive Überraschung wäre es, wenn Chinas Regierung bzw. die Parteiführung irgendwann in den nächsten Monaten ein klares, deutliches, konjunkturstimulierendes Programm aufsetzen würde. Ich würde persönlich am liebsten sehen, wenn sie ein Programm aufsetzen, das den inländischen Konsum stützt und ankurbelt. Oder typischerweise waren in der Vergangenheit die Konjunkturprogramme in China ja Investitionen in die Infrastruktur. Das große Problem, das China im Prinzip hat oder die Regierung hat, ist, die Infrastruktur ist in einem sehr guten Zustand. Es braucht da nicht ungefähr noch mehr Hochgeschwindigkeitsbahnlinien und Flughäfen und so weiter. Aber der inländische Konsum, der müsste stark gestützt werden. Auch das ist nicht unmöglich, dieses Szenario. Es besteht die Möglichkeit, dass die Parteiführung einsieht, dass sie ein Vertrauensproblem haben und dass die heimischen Konsumenten, vor allem der Mittelstand, allmählich das Vertrauen verlieren und die Regierung da quasi dagegenhalten und die Haushalte unterstützt. Das heißt, wir müssen diese potenziellen positiven Überraschungen auf dem Plan haben, denn die könnten wirklich einiges drehen. Aber sollte es nicht zu diesen positiven Überraschungen kommen, dann ja, dann bin ich konjunkturell, also was die Konjunktur betrifft, sagen wir mal in den nächsten 12 bis 18 Monaten, eher pessimistisch eingestellt.
Wollen wir an der Stelle dicht machen oder hättest du noch was, was dir wichtig ist?
Was mir wichtig ist, ich denke, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, Börse und Konjunktur ist nicht das Gleiche. Mhm. Die Aktienmärkte haben eine Signalwirkung. Die Aktienmärkte spüren Dinge, die in den Konjunkturdaten noch nicht zu sehen sind. Und momentan zeigen die Aktienmärkte eigentlich genau das Konjunkturbild, Bild, das ich zu Beginn beschrieben habe. USA bislang überraschend stark geblieben. Deshalb ist der US-Markt auch mit Abstand am höchsten bewertet im Vergleich zu anderen Märkten. Indien boomt. Wie gesagt, Indien ist zu klein, um die Weltwirtschaft anzutreiben, aber Indien boomt. Indiens Aktienmarkt ist extrem hoch bewertet. China liegt am Boden, Chinas Aktienmarkt liegt auch am Boden. Europa, interessanterweise, Europa liegt konjunkturell so irgendwie, dümpelt da um die Nulllinie herum. Die Aktienmärkte in Europa sind aber gar nicht so schlecht. Der DAX hat letzte Woche ein Allzeithoch markiert. Das heißt, es gibt durchaus so ein bisschen ein paar Fragen, die sich da stellen. Was sehen die Aktienmärkte? Was für die europäischen Aktienmärkte spricht, ist, dass sie vor allem im Vergleich zu den USA deutlich günstiger bewertet sind. Und ich würde da eben immer so ein bisschen aufpassen, auch wenn das Konjunkturbild in Summe betrachtet eher pessimistisch ist, die Aktienmärkte, die antizipieren eigentlich konjunkturelle Entwicklungen, werden an den Aktienmärkten mit 6, 9, 12 Monaten Vorlauf antizipiert. Und deshalb muss man da wirklich immer aufpassen, dass man nicht quasi in eine Depression fällt, wenn man das Konjunkturbild betrachtet und dann irgendwie 1:1 davon ausgeht, dass auch die Aktienmärkte in einen Bärenmarkt fallen müssen. Das ist keine Zwangsläufigkeit.
Man müsste dann aber auch erstmal eine Korrektur der vorherigen Aufschwungbewegung am Aktienmarkt gesehen haben. Also wir sind ja jetzt im DAX zum Beispiel.
Ja.
Ist noch nicht so weit weg vom Hoch, ne? Allzeithoch.
Ja, genau. Ich meine, das im Prinzip, wenn ich vorhin gesagt habe, die Aktienmärkte geben Signale ab. Die Aktienmärkte antizipieren Entwicklungen. Momentan kann ich nur feststellen, dass die Aktienmärkte in Summe betrachtet nicht von einem konjunkturellen Katastrophenszenario ausgehen. Mhm. Sie gehen im Prinzip von einer sanften Landung in den USA aus. Und man kann durchaus die These aufstellen, dass die Aktienmärkte bereits eigentlich so quasi den nächsten leichten Aufschwung antizipieren. Es wird eigentlich eine Gratwanderung und da können wir vielleicht den Bogen zurückspannen. Die Tatsache, dass die Märkte so nervös reagieren, wenn Konjunkturdaten in den USA nur marginal schlechter ausfallen als erwartet, zeigt eben genau, wie schmal dieser Grat ist. Wenn die Konjunkturdaten zu schwach ausfallen, dann reagieren die Märkte negativ. Dann merken sie plötzlich, dass sie dem Szenario einer harten Landung ein höheres Gewicht geben müssen. Und dann besteht da eben schon noch durchaus eine gewisse Fallhöhe, weil dieses harte Landungsszenario noch nicht Konsens ist und damit auch noch nicht eingepreist ist.
Marc Dittli, ich danke dir für das Gespräch.
Danke dir, Marco.
Damit wären wir am Ende der Folge. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere. Euch eine schöne Zeit, bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.